Hey, what's up, Catch Club? I heard your podcast. I hope you're doing well and just keep like bringing up some content in the wrestling business. Thank you very much. Grazie mille from Nova Fireball, Francesco Akira.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe hier im Independent Circuit, hier im Catch Club. Wir reden heute über den GCW bzw. JCW Jersey J Cup Tag 1 und Tag 2, die am letzten Wochenende, dem 9. und dem 10. Februar stattfanden. Dazu begrüße ich meine beiden wertgeschätzten Kollegen. Zum einen, er ist das Indie-Lexikon schlechthin. Hier ist der Sebastian.
Da wäre ich ja ganz rot bei der Anmoderation. Vielen Dank. Vielen Dank für die netten Worte und ich freue mich heute wieder bei euch sein zu dürfen.
Ja, die Freude ist ganz unsererseits. Und natürlich, ohne ihn könnten wir keine Podcasts machen. Er ist als extra gebucht worden für den neuen Schuh des Manitou-Film. Hier ist der Dieter.
Wunderschönen guten Tag.
Hallo. Auch schön, dass du da bist, natürlich.
Ja, klar, immer.
Und es steht GCW, beziehungsweise es ist ja eigentlich JCW. Ich weiß nicht, hier bei Catchmatch ist es gar nicht als eigene Promotion gelistet, sondern läuft dann unter dem GCW-Banner. Es ist ja irgendwie kind of schon was Eigenes, aber es gehört natürlich dazu.
Subbrand im Endeffekt.
Ja, genau, Subbrand. Ist ein Subbrand, genau.
Der aber mittlerweile nicht mehr so unterwürfig ist, sondern eher ebenwürdig, wenn nicht sogar phasenweise besser, wenn ich mir einzelne Shows angucke.
Also teilweise finde ich die JCW-Shows besser.
Ja, ich auch.
Ja, die haben, machen auch mal so ein bisschen so ein paar andere Konzepte. Ich glaube, die hatten ja letztes Jahr auch die Battle Bowl.
Das haben die jedes Jahr. Jedes Jahr, genau.
Genau, und so ein paar Sachen halt. Ist ja auch dann, jetzt am Mania-Wochenende ist ja dann JCW vs. The World. Beziehungsweise da ist, glaube ich, GCW/GCW.
JCW, GCW vs. The World, wo auch Amboss am Start ist.
Genau.
Ja. Und aber darüber reden wir nicht. Wir reden jetzt über den Jersey J Cup, also über das Junior-Turnier von GCW. Das gab's, ich glaube, im letzten Jahr zum ersten Mal, Fragezeichen?
Naja, das hat tatsächlich eine ganz, ganz lange Tradition.
Ja, aber unter dem JCW-Banner gab es das, glaube ich.
GCW-Banner gab es das letzte Jahr zum ersten Mal. Aber ich glaube, das erste Mal hat das 2000 stattgefunden. Also als die ganze Promotion noch Jersey Championship Wrestling hieß. Dann hat es, glaube ich, nochmal irgendwann Mitte der 2010er stattgefunden. Ich glaube so 2014 oder so. 2014, 2015. Und dann wieder seit letztem Jahr.
Genau. Und diesmal hat man dann halt auch gesagt, okay, John Oliver ist drin, der extra für das Turnier seine Europa-Exkursion quasi unterbrochen hat.
Ja, das ist schon krass.
Und dann extra dafür wieder in die Staaten geflogen ist und dann quasi direkt danach wieder zurück ins UK. Ist schon verrückt auf jeden Fall. Da hat man halt gesagt, okay, John Oliver ist halt dabei, verteidigt halt, wird dann halt den Titel verteidigen. Also der steht dann quasi in jedem Match, wo er, oder je nachdem, wer den Titel verlieren würde, halt dann auch von jedem anderen dann halt auf dem Spiel. Sodass am Ende der Sieger des Turniers, nicht nur der Sieger des Jersey J Cups, sondern auch der neue JCW-Champion ist. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht erstmal, bevor wir selber auf die Matches eingehen oder auf die erste Show, wie gefällt euch so dieses Turnierkonzept, was wir jetzt hier halt gefahren haben? Also quasi erste Runde an Tag 1 und der Rest des Turniers dann an Tag 2. Das ist, wie ist da so eure Meinung zu? Wie steht ihr dazu? So, wie findet ihr das?
Boah, ich fang mal an. So, erster Tag an Tag 1 ist ja okay, ist ja kein Ding. Das waren dann, du hattest ein Non-Tournament-Match und dann hattest du den Rest Tournament-Matches und du machst es ja auch so, weil ich glaube, das sind ja 21 Teilnehmer.
Ja, müssten.
Und weil du hast ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, du hast 8 Matches, 6, 7 Einzelmatches plus 20, ja, plus 1.
Genau, 20.
20 Teilnehmer, also du hast ja schon mal ne 20 Teilnehmer und dann ein Match ist ein Six-Way-Scramble und der Rest sind Singles-Matches. Das ist ja schon mal ein bisschen anders. Ich muss halt sagen, dieses so ein 20-Mann-Turnier auf 2 Tage aufzublähen. Du kannst es machen wie Skarat mit 16 Teilnehmern auf 3 Tage. Dann hast du natürlich viel Beiwerk, klar. Aber so, wenn ich gucke, die erste Show, die ging auch, das waren 3 Stunden. Das war okay, aber Tag 2 beispielsweise, der ging halt 3 Stunden 40.
Ja, und ohne Pause dazwischen. Also das waren dann halt 3 Stunden 40 Action nonstop.
Und das fand ich schon hart und das hast du meines Erachtens dann auch so. Vor allem, ich hab dann bei den ersten 4 Matches, hab ich auch ein bisschen gebraucht. Ich war so, ja, du, die laufen halt jetzt nebenbei so ein bisschen. So, das war mir schon ein bisschen doll, muss ich sagen, von der Strukturierung. Aber ich kann es verstehen, aber ich fand es auch besser als letztes Jahr, das Turnier, kann ich schon mal sagen. Aber das war mir schon ein bisschen doll, ehrlich.
Ja, da würde ich mitgehen. Also es ist mir irgendwie dann zu viel, dann zu sagen, okay, ich meine, dass die erste Runde halt oder dass der erste Tag dann halt voll ist, nur mit Turniermatches, das ist ja fein. Aber dann ist also mir dieser zweite Tag ist mir dann noch einfach viel zu voll geballert halt mit, keine Ahnung, zweite, dritte, vierte Runde dann halt an einem Stück. Das ist da, also, oder dann Quarterfinal, Semifinal und das Final dann halt dazwischen dann noch ein bisschen Kram. Das ist mir dann irgendwie zu viel und dann brauche ich halt auch im Co-Main-Event kein Blake Christian gegen Homicide mehr, wenn die Show ab dem Punkt schon über 3 Stunden geht und wir da halt die komplette zweite Hälfte des Turniers halt an dem Tag gesehen haben, ne? Dann ist mir da dann irgendwann auch zu viel, ehrlich gesagt.
Ja, also ich sag einmal kurz auch, was ich davon halte.
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt zum Beispiel der Aufbau, also wenn ich so ein 16-Leute-Turnier über 2 Tage mache, gefällt mir zum Beispiel die Strukturierung beim SCI deutlich besser. Weil da ist es ja so, da hast du am ersten Tag wirklich nur Turniermatches. Also da hast du dann 8 Erstrunden-Matches und nichts irgendwie dabei. Und dann hast du 4 Zweitrunden-Matches und ein 4-Way-Finale am letzten Tag quasi. Dadurch hast du nicht dieses Geballte, was Dieter gerade schon gesagt hat, Mist, du hast direkt Turniermatch und dann wieder Turniermatch und so, gerade am zweiten Tag. Und was man natürlich auch noch sagen kann, man hätte rein theoretisch auch dieses Konzept hier, auch das hätte durchaus mehr funktionieren können, wenn sie ähnlich wie beim SCI die Zeiten der Matches mehr gedrosselt hätten.
Ja, das kommt ja noch hinzu, ne?
Also wenn ich schon so viele Matches habe, okay, aber dann kann ich wenigstens gucken, dass die alle nicht so lang gehen. Und dadurch ist es zum Beispiel so, dass sich halt sowas wie ein SCI dann deutlich leichter gucken lässt, weil du da halt viele Matches hast, die dann auch so 8-9 Minuten sind oder so. Da haben sie halt dann wieder übertrieben, an manchen Stellen sogar hart übertrieben, vor allen Dingen an Tag 1, weil ich auch sagen muss, ja, Tag 2 war zwar viel Turnier-Action, aber da waren zumindest, nur ein Match, wo ich sagen würde, okay, das könnte vielleicht schon ein bisschen kürzer sein, wobei das auch eine Berechtigung hatte. Ich finde auch bei Tag 1 waren auch noch die Matches, die sie dafür gewählt haben, völlig die falschen. Deswegen, ja, also, ich finde auch, das hätte man ein bisschen anders, vielleicht lösen können.
Ja, aber das ist ja eh, GCW ist immer, das muss ja immer Vollgas sein, das muss immer schneller, härter, besser, mehr sein.
Du kannst was schon machen, aber dann musst du auch vielleicht mal bereit sein, auch mal zu sagen, okay, also ich kenne ein ganz anderes Extrem und das ist hier das Turnier, was Black Label Pro macht, dieses Turbo Grabs.
Ja.
Die machen das auch mit erste Runde 8 Erstrunden-Matches und dann die ganzen anderen Matches in der zweiten Show, das ist also alles an einem Tag, das eine ist mittags, das andere ist dann abends. Da ist dann das andere Extrem, weil die Shows gehen trotzdem nur 2,5 Stunden oder so. Da gehen dann teilweise das längste Match mal 10 Minuten oder so. Das ist dann das andere Extrem. Aber da kann man sogar sagen, das ist teilweise sogar fast noch besser zu gucken als der erste Tag hier von GCW. Weil es dann zumindest irgendwie, ne, nicht so zieht.
Ja, fühl ich sehr. Aber ich würde sagen, wir springen einfach mal straight in die Show rein. Gehen wir auf jeden Fall den ersten Tag nochmal genauer durch und dann gucken wir mal, wie wir das beim zweiten Tag hier dann so on the fly machen. Es ging los mit dem ersten Erstrunden-Match, und zwar AEW Superstar und Mitglied des Patriarchat, der Sohn von Christian Cage, Nick Wayne. Und er traf auf Mr. IWTV, Marcus Mazzath. Ja, Sebastian, fang doch gerne mal an schilder uns deine Gedanken zu diesem Match.
Also kann ich gleich mal sagen, war für mich das beste Turniermatch. Und auch das zweitbeste Match von der ganzen Show. Ich kann verstehen, warum Leute das vielleicht nicht mochten, weil, sagen wir mal ehrlich, das war wirklich as indie-licious und as indie with as it gets.
Ja.
Aber ich fand gerade als Opener hat das wirklich sehr gut gepasst. Das war super dynamisch, das war spotty, das war flippy, ja natürlich. Aber du hast auch gesehen, dass die beiden das können. Ich finde auch durchaus gut, dass Nick Wayne, also es war auch nicht so ganz einfach nur A gegen B, weil du Nick Wayne durchaus so ein bisschen die Heel-Rolle hier auch angemerkt hast.
Ja.
Wo ich auch mich manchmal fragt, sagt AEW, dass er das jetzt machen soll? Was ist irgendwie schon auffällig, dass er das macht, nachdem er bei AEW ist. Aber ist auch völlig egal. Es ergibt ja auch meistens irgendwie Sinn, wenn jemand quasi von außen kommt, dass er dann mehr so die Heel-Rolle hat. Und ja, also das Match fand ich wirklich gut. Und das war ein gelungener Einstieg und ich fand es auch schön, dass Marcus Mazzath, ich habe bei Marcus Mazzath manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sobald er in größeren Ligen ist, er oft nicht so ganz zeigen kann, was er eigentlich kann. Also gefühlt ist er so bei H2O mal besser. oder auch bei anderen Ligen, wo er öfters mal auftritt. Aber das hier, ja, hat mich auf jeden Fall sehr unterhalten. Ich kann aber auch verstehen, wenn das Leuten nicht so gefallen hat, wenn man auch so ein bisschen in die Wertung guckt, ist das schon ein bisschen ein, wenn ich sagen, kontroverses Match, aber ja, ne?
Aber ich fand es tatsächlich auch ziemlich gut, auch mit eins der besten Matches im Turnier, würde ich mitgehen. Es passt halt, die beiden passen halt vom Stil gut zusammen, die haben ganz gut harmoniert, finde ich. Sind beides generell ja gut, also Nick Wayne ist halt fantastisch und Marcus Mathers ist halt auch richtig gut. Ne? Die sind halt beide auch einfach noch sehr jung. Marcus Mathers steht hier bei Catchmatch gar nicht, aber ich denke, der ist ja auch so Anfang 20 wahrscheinlich.
Auf jeden Fall 2000er Jahrgang, meine ich auch.
Ja, dann ist ja. Wird er dies Jahr 24, genau.
Ja.
Nick Wayne
ja,
ist Nick, 18.
Genau, Nick Wayne ist 18, da also. Und ja, dafür sind die halt schon echt richtig gut und ich fand das auch echt gut. Ja, wie du schon sagst, ob es jetzt gebrochen hat mit Nick Wayne, der so ein bisschen heelisch agiert. Aber ich fand es auch nicht so schlimm, weil es nicht so übertrieben war. Dann ging es halt, der hat doch, glaube ich, in einem Match, ich weiß aber, ich glaube, das war an Tag 2, da hat er doch sogar den Killswitch ausgepackt.
No.
Und aber das war jetzt nicht so übertrieben, fand ich so, das hat sich halt in Grenzen gehalten, von daher ist es dann halt auch okay gewesen, finde ich. Aber was sagst du denn, Dida?
Das mit dem Match hatte ich auch großen Spaß. Ich hatte letztens noch ein Gespräch mit Morbo, wo er sagte, Griffin McCoy scheiße. Ich so, ja, also egal einfach. Und ich so, ja, das habe ich manchmal so ein bisschen mit Marcus Mazzath. Und da muss ich sagen, was auch schon Sebastian gerade sagte, das Marcus Mazzath Problem ist irgendwie so, bei anderen Ligen funktioniert der besser. Aber ich fand, das Match war auch perfekt dafür, dass er mal anders auch wieder funktionierte. Und ich hatte aber großen Spaß mit. Das war halt ein guter Indie-Opener, Punkt. Und Cutter gekontert, dies, das und Ray natürlich dann weiter. Aber ein richtig gutes Showing auch von Mathers und hat großen Spaß gemacht.
Ja, komplett. Das ist korrekt. Da würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter mit dem Match Nummer 2. Und zwar Tony Deppen traf auf Matt Murkowski, den King of Armbar, der Weapon X, mit einem sehr, sehr coolen neuen Entrance. Oder also für mich neuen Entrance, auch mit so einer, wissen wie so einer Schakalmaske oder was war das, so was ähnliches so. So leicht ägyptisch, sag ich mal.
Mhm.
Das sah sehr cool aus. Matt Murkowski ist ja auch erst, ich glaube, Ende letzten Jahres zurückgekommen.
Ja.
Der war ja relativ lange verletzt. Und finde ich gut. Ich fand den schon immer sehr cool. Den sehen wir ja auch nächsten Monat in Deutschland.
Yes.
Bei Ambition. Und da freue ich mich sehr drauf. Hat er auch so das erste Mal so richtig auf sich aufmerksam gemacht, ich glaube, bei einem von den ersten Bloodsport, wo er halt der Dude da war, der aus einer Chaos Theory einen Armbar geworfen hat. Und mit Tondeppen hattest du da eigentlich einen relativ, einen richtig guten Gegner, fand ich so. Die so ein bisschen auch stilistisch so ein bisschen zusammenfassen. Ich fand es nicht so, nicht ganz so stark wie das Match davor, aber ich fand das trotzdem tatsächlich auch sehr gut.
Das war halt mein Shitters-Match, ne? Also, ja. Da hatte ich halt großen Spaß mit technisches Hin und Her und Matt Mikowski und seine Transitions. Ich find's, ich kann 10 Matches gucken, ich bin immer von ihm, ich bin immer noch so, Junge, was machst du da?
Ja.
Also, ich find es, also, so dieses, ja, ich werfe einen normalen German Suplex, ist ja für viele schon schwierig, aber ich werfe einen Avalanche, keine Ahnung was, und mach daraus aber eine Armbar, ja, alles klar. So, das finde ich halt so hart, ne, und ja, so gut vor allem. Und nee, ich hatte damit auch Spaß, so, nachdem dann 2 Matches kamen, wo ich dann eher ein bisschen raus war, hatte ich mit den beiden großen Spaß, genau. Und ja, Sebastian?
Ja, also ich muss sagen, für mich war das, ich kann mich da eigentlich euch anschließen, für mich war das direkt auch das zweitbeste von den Turniermatches. Nach dem Opener. Und das, ja, fast schon ein bisschen erschreckende ist es, das war für mich das zweitbeste Match von den Turniermatches und ich hatte das Gefühl, dass die haben mich jetzt so ihren Standard gewechselt.
Ja, ist richtig.
Was ja auch irgendwie erwartbar ist, dass sie hier jetzt nicht 100% raushauen, wenn sie als zweites auf der Card, gerade auch nach diesem Open, das ist alles total verständlich. Und man hat halt gemerkt, hier wäre noch mehr gegangen, aber selbst wenn sie hier gefühlt ihren Standard wrestlen, ist das halt immer noch echt gut. So, ne? Und ja. Tony Deppen ist eh super und Mikowski hat sich auch extrem entwickelt in den letzten Jahren. Und ja, ich wünsche mir übrigens irgendwann mal Matt Mikowski gegen Daniel Maccabi. Irgendwann noch in diesem Jahr muss das ja passieren. Also das wäre so ein Match, das würde ich mir vielleicht irgendwann am Mania-Wochenende wünschen.
Oh ja, gerne. Ja, warum nicht? Also Mikowski ist ja jemand auch vielleicht, den man mal gerne bei Bloodsport sehen würde. Ich glaube, da war er ja leider noch nicht. Also außer dann mal ganz früher, vor ein paar Jahren. Und Maccabi nämlich auch bei Bloodsport. Der war, glaube ich, auch noch nie da.
Kann ich mir auch vorstellen, weil er ist ja angekündigt fürs Mania-Wochenende.
Ja, also warum nicht? Ja.
Aber Mikowski hatte mal ein eigenes Shoot-Style-Turnier, wisst ihr das, ja,
das
eigentlich?
Das Frogsport bei Camp Lee Frog.
Ja, genau.
Ja, finde ich sehr gut, aber.
Das war super.
Ja, kommen wir dann aber zu einem. Bitte?
Yes.
Kommen wir zu einem etwas anderen Match dann. Oder auch zu einem Match, was auf dem Papier irgendwie sehr weird klingt, zumindest für mich irgendwie. Also nicht weird, aber ja, ein bisschen seltsam halt schon irgendwie. Und zwar Marsha Slamovic trifft auf den Gast aus dem UK, den Mann wie der Reis, Man Like the Reese, der sich erstmal zum Ring gerappt hat oder gesungen hat. Haben wir letztes Jahr, glaube ich, beim Karat-Wochenende. Nee, es war beim Techfest, glaube ich, beim Wildcard, ne?
Genau. 2022.
Ah, 2022, genau, stimmt. Da haben wir ihn gesehen. Ich fand's in Ordnung, aber du hast so stellenweise gemerkt, okay, vielleicht passt es doch nicht so ganz. Die Crowd wusste auch nicht so ganz genau, so ganz, wie es auf Therese reagieren sollte, vor allem dann so bei dem sein Grappe. Das war denen halt egal, weil mit O-1-2-1, da können die halt nichts mit anfangen. Das weiß kein Amerikaner und das juckt auch kein Amerikaner, dass das die Vorwahl von Birmingham ist. Und ich glaube, da hatten sie so ein bisschen mit die Schwierigkeiten. Das ging dann aber, als es so im Match war, hatten sie da, glaube ich, dann ein bisschen mehr. Also als sie so mit dem warm geworden sind. Ich fand es jetzt nicht schlecht, aber es war jetzt auch nichts Herausragendes, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, wie seht ihr das, Sebastian?
Also ich finde vielleicht, das wäre so ein Match gewesen, das hätte auch durchaus 1-2 Minuten kürzer sein können. Ja. Weil das war halt so ein Match, ich fand das absolut anständig, aber es war halt, Filler ist so ein bisschen böse vielleicht gesagt, aber es war halt so ein Match, was auch mit da war, um auch so die erste Runde zu komplettieren und mir auch nicht groß negativ aufgefallen ist. Aber halt auch, also es hat eine Cage-Match-Wertung von 5,72, ich finde, das passt schon ganz gut, so knapp 6. Da kann man schon mitgehen. Ich finde, das ist dann halt zum Beispiel schon so ein Match, wenn du weißt auch, ne, auf der Card-Position, das muss da nicht unbedingt 14 Minuten gehen, da reichen auch 10.
Ja, gerade auch bei so einer vollen Card, da ist manchmal dann halt weniger, auch vielleicht dann halt mehr. Und dann halt ein bisschen runterdrosseln, weil die Leute ja auch alle, also Marsha, die hat ja dann quasi auch die meisten Matches an dem an dem Wochenende. Ja, musste nicht. Ich hab letztens bei TW, ich spiele ja immer TW, habe ich ein Eintagesturnier auch gebookt. Von erster Runde bis zum Ende. Auch lustigerweise war es der Super J-Cup. Aber der japanische halt. Und die Show ging dann halt 5 Stunden, weil ich halt auch alle Erstrunden-Matches hatte, die halt 20 Minuten gingen. Aber das kannst du halt nicht machen, ne? Das ist halt einfach, also das funktioniert halt nicht, ne?
GCW, bitte keine Ideen hier im Podcast.
Ja, ja genau. Es ist, Brad Lauderdale, du hast nichts gehört, ne? Und das ist dann halt irgendwie zu viel. Dann mach doch halt ein 10 oder mach doch ein 8-Minuten-Ding raus. Da kannst du ja trotzdem deinen Kram reinbringen.
Ja, und daran krankt ja GCWE, so was sowas angeht. Immer mehr und das ist immer so ein bisschen blöd dann.
Ja, ich glaube, da haben wir uns letztens drüber unterhalten, Sebastian, also out of auf Podcast, also privat drüber unterhalten, dass das halt so dieses GCW so ein bisschen ist, so Hauptsache halt immer mehr und so viel wie es geht da halt am besten auch noch rein. Und halt so, das ist auch so, GCW will halt gefühlt irgendwie, die wollen halt alles sein und denen ihre Identität ist eigentlich, dass sie von allem irgendwie was in den Topf werfen.
Ja, sie sind halt auch so ein bisschen so, sie sind halt, bei ECW hat man ja mal gesagt, too big to small to be big.
Ja.
Das ist GCW auch. Und was die da gerade schon kurz angeschnitten hat, dass teilweise die JCW-Shows besser sind als die GCW-Shows, das ist da ein entscheidender Faktor, weil bei JCW finde ich das teilweise nicht so krass. Nee. Da können sie dann teilweise sich auch kompakter halten und da sind dann nur einige Matches, die was besser gehen und das funktioniert dann immer besser. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel die GCW-Shows am Collective-Wochenende immer mag, weil da hat man ja ein Timeschedule, da kann man nicht mal eben eine 4-Stunden-Show machen. Da muss man in diesen 2, 2,5 Stunden und so bleiben. Dadurch sind sie gezwungen, sich kurz zu halten. Und dann geht das so, auch plötzlich so, ne?
Wenn ich dann gucke, die letzte JCW-Show, Battle Ball, die Matchzeiten, 7 Minuten, 7 Minuten, 11 Minuten, 8 Minuten, 6 Minuten, 8 Minuten, 9 Minuten, 6 Minuten, 9 Minuten.
Das geht doch.
Nun muss halt natürlich sagen, Battle Ball ist natürlich auch nochmal ein krasses Beispiel, weil die da generell immer nicht dann so lange sind, ne? Weil da relativ
viele Matches passen. Aber wenn ich die Show davor nehme, eine reguläre Show, da hatten wir 11 Minuten, 10 Minuten, 30, genau. 17, 50, 8 Minuten, 8 Minuten, 14 Minuten, 11 Minuten, 23 Minuten.
Das geht doch. Ja. Bookt Lauderdale auch JCW oder macht das jemand anders für den?
Ich weiß es gar nicht, aber ich meine nämlich, ich wüsste gar nicht, wer sonst noch da bei GCW irgendwie große Entscheidungsgewalt hat.
Ja, deswegen, also es muss ja eher, also der Einzige, der wahrscheinlich ein bisschen was zu sagen hat bei GCW ist Janella wahrscheinlich, aber
ja.
Der wird den Bums ja nicht bucken, dann würde da ja jedes Match 30 Minuten gehen.
Also eigentlich muss das auch Brad sein.
Ja, wahrscheinlich dann, ja, okay. Ja, Dieter, du hast aber, glaube ich, noch nichts zum Match gesagt.
Nee, kann mich aber eigentlich eurem anschließen, war halt Standardkost und also das klingt so negativ, aber es war halt okay und das war auch so ein bisschen Odd-Couple-mäßig, so ich, wenn ich mir jetzt aussuchen würde, gegen wen ich Mascha stellen würde, würde ich jetzt nicht Man Like the Reese nehmen. Aber es war in Ordnung, ne? Also kannst halt nichts gegen sagen. Aber ja. Das schwächste Turniermatch kam ja noch.
Das kam auch meiner Meinung nach fast schon danach. Und zumindest eines der Schwächeren, wo ich sagen muss, es gab ja vor dem Match so ein kleines Video über Kerry Morton, wo er auch so ein bisschen so heelmäßig unterwegs war. Ich so, ja cool, eigentlich so dieses heelmäßige von ihm, das gefällt mir. So ein bisschen so dieser cocky Second-Generation-Wrestler halt so. Ja, das Match war dann halt gegen Joey Janela fand ich jetzt nicht so dolle, muss ich gestehen.
Da muss ich auch ehrlich sagen, ich kann mal eindingsen. War okay, Morton als Heel durchaus interessant, Janela ist Janela. Ich habe irgendwann den Kopf ausgemacht, bin ich halt ehrlich. So, weil konnte ich ja leider nicht viel mit anfangen.
Und das ich hab den Kopf nie angemacht, ist das Problem.
Ja, oder so. Ja. Vor allem du schrieb mir, oh, Christian, das Match ging 30 Minuten, nicht so WTF. Dann lief das Match so, nee, das ging keine 30. Guck bei Cage Match so, du, es ging 17. Sagt er, bitte was?
Ja, ich hab halt wirklich legit gedacht, okay, das ist natürlich auch so ein bisschen diese Vorgeschädigung, die du halt beim Joe Janela Match hast. Aber das hat sich halt echt wirklich länger angefühlt. Ich dachte so, was? Ja, das war schon krass. Aber ja, es war irgendwie zu viel. Und es hat dann irgendwie auch nicht so ganz gepasst, weil ja, Joe Janela ist dann vielleicht jetzt auch nicht der Typ, der dann irgendwie so versucht, dann irgendwie Kerry Morton viel Scheine zu geben, um den dann irgendwie ein bisschen zu elevaten oder over zu bringen. Also nicht, dass Joe Janela keine Leute overbringen will, will ich damit jetzt nicht sagen. Na, also der beweist da oft das Gegenteil und auch gerade seine Spring Break Shows beweist ja, dass er halt vielen Leuten Opportunities gibt, ne, aber hier irgendwie war es so, das war halt für meiner Meinung nach war das halt nix. Hat auch irgendwie Kerry Morton meiner Meinung nach nicht weitergebracht, der für mich dann, wie gesagt, irgendwie eine interessante Heel-Persona war oder sowas. Zumindest bis vor dem Match. Und ja.
Ja, also ich muss halt sagen, mir hat Joey Janela ja fast ein bisschen leid getan. Weil, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, du hast ja schon gesagt, du mit Mord, mit der Promo und so. Ja, okay, das war's dann aber auch mit interessant sein bei Kerry Morton. Ich finde, Kerry Morton strahlt nichts aus.
Der hat auch null Ausstrahlung von seinem Vater geerbt, ne? Also
zusammen mit seinem Vater habe ich die auch schon auftreten sehen. Das ist ein ganz netter Act, auch bei Limitless und so, alles ganz cool. Aber das war wirklich so hier, wie wenn zwei miteinander tanzen und der eine muss komplett führen und der andere weiß nicht, wo er seine. Also das war so gefühlt, Janela, ich will nicht sagen, Janela hat mit sich selbst gewrestelt, aber also du wusstest hier, hast schon ganz klar gemerkt, wer hier führen musste. Ich sag ganz ehrlich, für mich war es schlechtes oder schwächste Match vom ganzen Wochenende.
Ja, gehe ich mit.
Vor allen Dingen auch, also es war ja nicht mal irgendwie, dass man sagen würde, es ist das furchtbarste Match, was ich je gesehen habe. Es war okay. Es war halt da, aber es war halt 17 Minuten da.
Ja.
Und das ist, ja, nee.
Einer der Trainer von Kerry Morton ist übrigens Chase Owens. Über mehr müssen wir dann ja jetzt auch nicht reden, oder?
Schade.
Tja. Ja. Gut, aber dann würde ich auch sagen, reden wir nicht länger drüber als nötig. Und kommen wir lieber zum nächsten Match. Jonathan Gresham. Jonathan Gresham ist auch so ein Wrestler, der irgendwie sehr, 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 sehr schnell an Ansehen verloren hat. Oder täusche ich mich da?
Ja.
Mach du zuerst, Sebastian.
Okay, ja, ich muss auch erstmal überlegen, wie ich das sage. Ja und nein. Also, ich glaube, so in der Indie-Community hat er immer noch ein sehr hohes Ansehen. Und ja, das, okay. Das siehst du auch daran, dass er ja auch immer noch sehr, sehr viel reist. Er war 2022 noch in Dänemark. Er war letztes Jahr in Japan noch bei All Japan. Er war bei NEW in Kanada. Weil wenn er auf den Cards ist, ist er auch immer noch oft so der große Star. Auch bei Ligen wie Prestige oder so, da hat man das Gefühl, da passt er total rein. Oder er war auch dieses Jahr schon bei Southern Honor, da hast du auch gemerkt, dass da auch mehr Leute waren. Ich glaube, dass da durchaus Leute sich auch wegen Gresham Karten gekauft haben. Aber darüber hinaus hat er halt nicht mehr die Strahlkraft, die er mal hatte oder wo sich's mal angedeutet hat, sage ich mal. Er ist quasi wieder so ein bisschen da, wo er schon mal war, gefühlt.
Ja, und da schließe ich an. Dieses Gefühl habe ich immer, wenn ich den jetzt sehe, weil ich so, ey, was du einfach vor 2 Jahren warst. Karat gewonnen, Ring of Honor Champion, quasi bei AEW unter Vertrag. Und weil das Ego das nicht verkraftet hat, hast du alles hingeschmissen. Klar ist er so ein bisschen Journeyman, aber ich bin jetzt mal ein bisschen zynisch. Dem bleibt auch nichts anderes übrig.
Ja. Ich glaube aber tatsächlich, dass er selber das nicht so sieht. Ich glaube, dass Gresham, also du hast ja gesagt mit dem Ego und so, das war ja auch diese ganze Geschichte, die da mit Tony Khan passiert ist. Das ist ja auch so ein bisschen, ja, schwierig nachzuvollziehen, was da wirklich passiert ist. Also es gibt ja dann Leute, die gesagt haben, dass er irgendwie mit irgendwelchen PWI-Ratings argumentiert hat. Andere sagen aber auch, dass Tony Khan quasi vor veränderte Tatsachen gestellt hat, was auch nicht cool ist und so. Aber ich sag mal, also so wie ich das sehe, haben sich da beide Seiten vielleicht auch jetzt nicht so mit rumbekleckert.
Klar.
Aber Gresham sieht das auch, glaube ich, so nach dem Motto, ja, den ist auch, glaube ich, also wenn man wohlwollend sein will, könnte man sagen, der ist prinzipientreu und der sagt sich halt, ja, wenn das nicht so geht, wie ich das möchte, dann, da verzichte ich da auch drauf. Wenn man nicht so wohlwollend ist, könnte man sagen, der ist ein bisschen stur und dickköpfig und macht sich damit auch viel selber kaputt und der wird wahrscheinlich jetzt sagen, ja, ich bin halt meinen Weg weitergegangen und, deswegen, ich glaube, das hängt auch viel mit seiner Denkweise zusammen.
Ja, ja, schon. Ich glaube auch, du hast diese beiden Punkte gerade angesprochen. Das Richtige oder die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Ja. Also stimmt beides irgendwie ein bisschen. Und er ist zwar, wie ihr schon sagt, so ein Journeyman, aber er ist irgendwie auch nicht mehr das sind so kleinere Promotions alle irgendwie so gefühlt, ne? Also auch, ich meine, er war in Japan, aber es war in Japan auch nur All Japan, sag ich jetzt mal halt, ne? Vor drei Jahren war er bei New Japan im Best of the Super Juniors, ne? Jetzt war so gesehen halt, ne?
Ja, also GCW ist schon das Größte. Ich glaube, bei Revolver war, glaube ich, letztes Jahr auch mal und
aber es ist schon weniger geworden und auch weniger größere Companies, habe ich den Eindruck zumindest.
Genau. Nee, ist auch so.
Und aber sein Gegner war dafür jemand, der halt dafür umso präsenter ist mittlerweile, der eigentlich vorher eher so in der Northeast-Region so unterwegs war, also so Beyond Limitless Wrestling und sowas, da die Richtung eher. Und ja auch so im letzten Jahr oder vielleicht sogar in den letzten anderthalb Jahren dann auch so seinen Durchbruch so in der ganzen Szene so bekommen hat, nämlich jemand wie Alec Price. Der im letzten Jahr sogar noch den IWTV-Titel hielt. Er hat ihn genau am 31.12. verloren. Und da muss ich wieder sagen, das fand ich eigentlich ganz gut. Die haben auch ganz gut zusammengepasst, fand ich. Und das war ein gutes Match, fand ich.
Also ich kann gerne anfangen oder so.
Ja, bitte.
Kannst du auch anfangen.
Ja, gerne.
Ich finde es so, enttäuschend ist ein hartes Wort, aber das war halt gefühlt der Standard von beiden.
Ja, okay, klar.
Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, warum dauert dieses Match dann 9 Minuten 40 und Janela gegen Morton dauert 17:17 oder Mascha Slamovic gegen Men Like The Reese geht 14:07, um gar nicht erst von den letzten beiden Matches anzufangen, wo man locker 4 Minuten wegnehmen hätte können von beiden Matches und hier dran hätte machen können. Also warum ausgerechnet das dann unter 10 Minuten ist, okay, keine Ahnung.
Er braucht Zeit.
Ja, das ist genau das gegenteilige Beispiel von den Matches, wo man sagen könnte, okay, das hätte vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit dann gebraucht und dann hätten wir die woanders gecuttet. Ja, das stimmt.
Ja, und so war es halt am Ende. Also es hat halt bei Cage Match eine Wertung von 6,4 und ich finde, das ist nicht unfair, die Wertung. Also das sind gute 6 Punkte. Das sind, weiß ich nicht, 3,25 Sterne oder so, aber vielleicht auch noch 3,5 oder so, aber mehr sehe ich da halt auch nicht drin.
Nee, das ist fair, das ist richtig. Ich bin auch froh, dass Alec Price gewinnen durfte und dass man hier dann nicht halt Gresham, nur weil es der größere Name ist, dann weiterziehen lassen hat. Das hat mich gefreut, aber Price wird ja auch ein bisschen mehr bei GCW gepusht, habe ich so das Gefühl, so in dem letzten halben Jahr oder sowas, dass er da auch ein bisschen besser eingesetzt wird.
Das ist richtig.
Und schon ganz gut. Tila, was sagst du denn?
Ja, ähnlich. Es war irgendwie, es fing an und dann war es auch schon vorbei.
Ja.
Und ich bin aber, wie gesagt, auch froh, dass Price gewonnen hat und sonst war es halt solide Kost. Also, klar sagt auch natürlich Sebastian ein bisschen berechtigt, zwar Standardmatch, aber ich sag auch so, was hat man für eine Erwartungshaltung in einem Turnier in der ersten Runde?
Ja, so. Es ist richtig, ne, dass sie jetzt hier nicht all out oder sowas gehen und jetzt hier, keine Ahnung, dann volle Abfahrt gehen irgendwie dann halt mit einem mega Highspots-Ding oder so, das ist ja dann irgendwie auch klar.
Das Problem ist, hier sind teilweise bei dem Turnier die Falschen all out gegangen und die Falschen haben sich zurückgenommen.
Ja, ist richtig. Da kommen wir vorhin an Tag 2, glaube ich, nochmal drauf zu sprechen. Ja.
Auf jeden Fall.
Es ist richtig. Ja.
Und wie gesagt, gut, dass Price gewonnen hat. War zu kurz, mehr kann ich dazu nichts sagen. Und das kannst du ähnlich auch über den Scramble sagen, so.
Ja, es ist richtig. Dann, das Match danach war nämlich der Scramble mit das einzige Multiman-Match in dem Turnier. Billy Starks, Charles Mason, Cole Redrick, Jake Cartwheel, Mr. Danger, der für die verletzte Rina Yamashita eingesprungen ist. Und Myron Reed. Ich muss jetzt mal ganz kurz was sagen. Ich habe da mit Sebastian auch schon drüber gesprochen, der ist eine ähnliche Meinung wie du. Ich gehe davon aus, du bist auch eine ähnliche Meinung. Aber ich muss sagen, ich finde Charles Mason richtig hart scheiße, wirklich.
Meine also, Fresse geht der mir auf den Piss, ey.
Ich finde ihn so furchtbar, wirklich. Auch mit Perro und sowas halt, das ist so nervig, wirklich. Auch diese Fehde mit, er hatte ja letztes Jahr, glaube ich, eine Fehde, auch, ich glaube, weitestgehend bei JCW, aber ich glaube, die ist auch zu GCW geschwappt, gegen Ellie Catch und gegen Effie, also gegen Bussi. Das war so schlimm, das war so, es hat auch keiner irgendwie verstanden, diese, also Charles Mason suggeriert mehr, dass er irgendwie der Serienkiller von GCW ist oder im Indie-Wrestling. Also ganz genau, was sein Problem ist, versteht dann irgendwie auch keiner, ne?
Also bei dieser Ellie Catch-Fehde war der ein Stalker.
Ja, okay.
Der ist halt ein Psychopath. Also der ist halt eigentlich, der ist halt der Psychopath, der im Anzug kommt, so halbe Dexter ohne Dexter zu sein. Und der ist eigentlich, ist das ein Psychopath? Der irgendwann eigentlich in eine Zwangsjacke abgeführt werden müsste und der dann in ein halbes Jahr in eine Klapse geht, K-Fab-mäßig.
Ja, aber...
Auch, also, er war aber auch schon Sektenguru, war er auch schon.
Ja, natürlich. Ja, klar.
Mason's Mercenaries, das war auch ganz furchtbar.
Oh, das war ganz schlimm, ja.
Ja, also ich weiß nicht, mir gibt es halt so überhaupt nichts. Und ich finde den, auch wrestlerisch ist der nicht gut, ne?
Nein.
Die, auch dann mit diesem Act, wo man dann versucht, irgendwie dann Perro als sein krasses Monster oder sowas darzustellen. Und dann lassen sie sich am zweiten Tag ja davon einschüchtern, weil die Referee ihn rausschmeißt halt. Und, weißt du, Perro, der Typ ist so groß und breit, wie wenn wir drei uns übereinander stellen würden. Oder bei dem anderen auf die Schulter gehen würden. Und die kleine Scarlett, Scarlett Donovan heißt sie, glaube ich, ne?
Oh.
Sagt dann, nope, doesn't work for me, brother, hau mal ab hier, ja, also, sorry, das ist halt echt so ein, das einzige Lustige ist dann, wenn es dann immer so alle auf Charles Mason drauf, weil der ist halt der Weirdo, aber, ja, nee, Billy Starks hat mir aber echt gut in dem Match gefallen.
Ja.
Die durfte echt Vollgas geben, Mr. Danger fand ich jetzt okay, so als quasi Neuling halt, aber jetzt auch nichts Besonderes oder Herausragendes.
Ich habe auch gerade geguckt, der wrestelt erst zwei Jahre, der hatte bis jetzt nur 20 Matches.
Ah, okay, ja, okay, dann ist er halt noch relativ frisch. Und ja, wie gesagt, Billy Starks hat so am meisten rausgehauen noch halt. Myron Reed ist eigentlich auch cool. Der ist irgendwie von den Rascals so ein bisschen der immer so ein bisschen am ersten unterm Radar bleibt. Weil er auch, glaube ich, der indischste von denen ist. Also nicht indisch im Sinne von Nationalität, sondern Indie-Wrestling, ne?
Ja, Myron Reed hat auch für mich das Problem. Ich kann den. Der ist Highflyer, aber er ist halt ein Indie-Catcher. Der hat auch nicht viel Charisma, meines Erachtens.
Ja, ist richtig.
Ist halt ein Catcher. Oder ein Spotter. So, suchst du
ja
aus.
Ja, das Problem ist halt, er ist ja an und für sich nicht schlecht, aber er ist in dem Genre, was er wrestelt, gibt's halt ein Dutzend Leute, die halt viel besser sind. Und dann geht er halt ein bisschen unter halt, so finde ich.
Ja.
Aber ist okay, er hat das Match dann gewonnen. Finde ich dann soweit auch in Ordnung. Der ist ja dann noch so ein bisschen, ja, so semi-regular, aber eher so Gast halt. Lässt er da halt auch mal einen weitergehen. Ist dann fein, meiner Meinung nach. Ist okay. Aber ich weiß nicht, wie fandet ihr denn das Match, Sebastian? Fang du gerne an.
Ich meine, das war halt absoluter Standard-Scramble, ne?
Ja, Standard-Scramble, also...
War halt solide. Ich finde noch nicht mal, also auch mit dem Match davor, ich glaube auch mit dem, wenn man sagt, okay, da hätten vielleicht ein paar Minuten noch drauf oder die hätte man woanders wegnehmen können. An sich ist das ja überhaupt kein Problem. Du kannst ja in 9 Minuten 40, da 8 Minuten 47 kannst du auch echt gute Matches machen. Nur ich glaube, das wirkt dann auch einfach so, wenn andere Sachen so lang sind. Ja. Das hat dann auch einfach was mit der Wahrnehmung. Wenn zum Beispiel wie beim SEI oder so viele Sachen so in dem Bereich sind, dann hast du da auch überhaupt kein Problem mit. Aber hier wirkt es dann halt so, ja, das ist dann halt, soll mir suggeriert werden, es ist halt weniger wichtig, was bei dem Scramble auch völlig okay ist, aber bei dem Eric Price gegen Gretchen halt nicht. Und ja, also, ne, hier, wie ich sag, fand ich auch ganz cool. Mason ist halt, ich finde Mason ist einer der schlechtesten Wrestler bei größeren Promotions.
Ja.
Mr. Danger ist, also wie die ja schon gesagt hat, ist 2 Jahre dabei, der ist ja auch von hier AR Fox trainiert, von WWA 4. Ist in Ordnung und ja, war halt da, ne?
Ja, kannst du, wenn der noch echt nur 2 Jahre dabei ist, dann kannst du den auch noch nicht so krass bewerten, weil ja. Das Beste ist ja, dann kommt er dann erst noch. Also hoffentlich. Ja. Und ja, war fein. Ich weiß nicht, Dieter, willst du noch irgendwas sagen zum Match?
Nee, da habt ihr alles zu gesagt. Da muss man nichts zu sagen.
Wunderbar. Dann kannst du jetzt gleich gerne mit dem nächsten Match anfangen. GCW Tag Team Title standen auf dem Spiel. Violence is Forever, also Dominic Arena und Kevin Koo, verteidigen gegen, meiner Meinung nach, das beste Team im Jahr 2023. Nämlich die Astronauts, Fuminori Abe und Takuya Nomura, die man für dieses Wochenende in die USA eingeflogen hat. Dieter, bitteschön.
Ja, Match of the Night, was anderes muss ich nicht sagen. Das war absolut ehrenlos. Die haben sich einfach ins Gesicht gegeben und ja, ich saß hier irgendwann mit offener Hose, ne?
Ja, ist korrekt. Das ist halt das Match, und das meine ich jetzt nicht mal abwerten, aber es ist, wenn du hörst, Violence is Forever gegen Astronauts, ist es genau das Match, was du erwartest, und ist genau das, was du auch sehen willst. Einfach diese beiden Teams, die sich halt einfach nonstop verprügeln. Und es war halt einfach geil.
Ja, das war schön, wirklich.
Ja, das war halt, ne, das ist Violence is for Astronauts, ne, also.
Ja, yeah. Also einfach ins Gesicht und Kicks und Chops und Headbutts und Fastball-Punches von Abe. Ey, einfach so, du, 13 Minuten reichen da auch. Auch wenn ich mir das ein bisschen länger angucken kann. Aber die haben sich einfach nur gottlos gegeben. Fantastisch. Genau wie das Tag-Team-Match vom zweiten Tag Astronauts gegen, such dir einen Namen aus, Octopus Balls, wie das Cottes im Kommentar genannt hat. Also Mike Bailey und Gresham, das war genauso super. Also du, das ist halt safe bet. Punkt.
Ja, das ist das Match haben wir ja fast beim Techfest vorletztes Jahr gesehen. Da waren es ja Violence is Forever gegen Abe und Irie. Das war ja auch schon so eine wilde Klopperei. Wahrscheinlich sogar das beste WXW-Match in dem Jahr. Und das war auch geil. Also ich würde nicht nur sagen Match of the Night, sondern ich glaube sogar das Match des Wochenendes. Halt easy, ne? Die beiden kommen ja auch zurück zu GCW, und zwar natürlich sind sie bei Bloodsport gegeneinander.
Klar.
Oh. Ja. Und wer das Match von den beiden in Japan gegeneinander sieht, der weiß, ja, also ich habe Angst, dass man es ein bisschen ausreizt jetzt mit denen. So nach dem Motto, ja, in Japan gab's das und wir sind jetzt wieder die Coolen, die es in die USA bringen halt. Und in den USA wird es dann halt mehr Aufmerksamkeit kriegen, weil ja, in Japan war es halt eine Indie-Show, die beiden selber produziert haben. Wir haben nicht so viele Leute leider gesehen. Aber ja, freut mich dann für die beiden, dass es dann auf die große Bühne geht. Aber Sebastian, bitte erzähl du gerne über das Match.
Also ich fand's auch gut. Für mich war es auch das Match of the Night. Ich würde sagen, für mich war es das zweitbeste Match des Wochenendes, weil für mich das beste Match des Wochenendes das andere Tag-Team-Match war. Also das der Astronauts gegen Bailey. Aber das sind Nuancen. Also das sind beides so gute dann. Also das war, wie auch gesagt hat, das war sehr geradlinig. Das war jetzt auch nicht irgendwie so Match of the Year oder sowas, aber beides echt, echt gut. Und ich muss auch zum Beispiel sagen, okay, da wird auch der Live-Faktor bei gewesen sein, aber ich fand zum Beispiel das Match am Tech-Festival noch besser. Das war eins meiner Lieblingsmatches, was ich jemals live gesehen habe. Aber das war halt genau das, was man erwartet hat. Und hier haben sie tatsächlich mal genau die richtige Zeit getroffen. Ich finde, das war perfekt, die 13:41.
Ja, korrekt. Man kann ja einfach auch kurz vorwegnehmen, weil wir dann eh nicht mehr genau darauf eingehen wollen. Genau, es gab an Tag 2 dann halt die Astronauts gegen Gresham, was auch sehr, sehr gut war. Das war halt so ein schönes, ich sag mal, Technical und Flyer gegen das, was die Astronauts halt sind. Also ja. Striking und Hard-Hitting, Shoot-Style-mäßige. Das war dann, also ich sag mal, ein besserer Styles-Clash als halt Violence is Forever gegen Astronauts. Und deswegen halt auch ein anderes Match, aber ein ebenso richtig gutes Match. Was du jetzt davon beiden besser findest, ist dann dein persönliches Empfinden, ist es dann auch Jacke wie Hose. Es sind beides zwei sehr gute Matches gewesen.
Also es waren auch beides meine Lieblingsmatches und das genau.
Ja. Ja, Astronauts sind halt einfach ein geiles Team. Wie gesagt, für mich ist es das beste Team im letzten Jahr gewesen. Und Violence is Forever, dass die halt awesome sind, das wissen wir halt auch. Kommen wir dann von awesome zu vielleicht nicht so ganz awesome. Wir haben ja gesagt, John Oliver ist ja auch im Turnier, verteidigt seinen Titel in jeder Runde. Das hat er auch im Co-Main-Event getan. Gegen Griffin McCoy. Und ich muss sagen, dafür, dass man mir suggerieren wollte, dass das Match hier irgendwie groß und wichtig ist, weil die beiden ja auch Freunde sind, ehemalige Tag-Team-Partner, Griffin McCoy gehört Freunde ja auch waren. Zu... Oder Freunde waren. Genau, waren. Weil Griffin McCoy gehört ja auch zu Young Dumb and Broke. Ja, man hat mir das alles versucht zu verklickern. Man hat das, meiner Meinung nach, hat das aber überhaupt nicht funktioniert. Klar, Griffin McCoy hat dann auch versucht, so ein bisschen zu cheaten, ein bisschen heelisch zu agieren. Aber man hat mir zu keinem Punkt suggeriert, dass die irgendwie wirklich Beef miteinander haben, dass sie sich mögen, außer von dem bisschen Cheating. Man hat mir auch das nicht genau erklärt, irgendwie, warum die sich... Also ich hab verstanden, dass sie Beef haben, dass sie keine Freunde mehr sind. Aber ich habe nicht genau gerafft, warum. Oder was genau jetzt denen ihr Problem miteinander ist. Und irgendwie hat sich dieses... Es hat diese Intensität einfach gefehlt in diesem Match davon. Und dann auch dieses Cheating halt. McCoy gibt einen Low Blow. Verliert dann aber trotzdem gegen John Oliver, der kickt dann aus und fängt dann an zu Super Cena und gewinnt am Ende dann trotzdem. Das hat für mich irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Dafür, dass es so halt ehemalige Freunde, ehemalige Tag-Team-Partner gegeneinander sein sollten. Nee, irgendwie nicht.
Nee, also da kann ich reingehen. Das ist halt dieses Griffin McCoy. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn man ihn live in der Halle sieht. Aber ich finde ihn auch sehr farblos.
Ja.
Und der ist halt so Indie-Wrestler, aber von der negativen Sorte. Oder von der egalen Sorte, sagen wir es mal so. Negativ klingt dann immer so abwertend. Gab mir nichts. Und wie du sagst, das Match war mir auch 5 Minuten zu lang. Minimum 5 Minuten zu lang. Und ja, Oliver war halt Super Cena. Und damit ist halt auch alles gesagt. Da finde ich auch die Bewertung super gerechtfertigt.
Ja.
Aber was ich sagen muss, was man auch auf das ganze Wochenende von Oliver sagen kann, ja, seine Story war, ich gehe durch meine ehemaligen Tag-Team-Partner.
Ja.
Und die ich kenne, besiege ich und die Person, mit der ich nicht geteamt habe, sehe Main Event, da verliere ich. Auch sehr interessant. Und man hat natürlich aufgespielt, was man ja auch anreißen muss. Letztes Jahr beim Jersey J-Cup hat Oliver den neuen JCW-Titel zu dem Zeitpunkt gewonnen. Und es war jetzt quasi genau ein Jahr, wie er ihn gehalten hat. Also er hat ihn 364 Tage, genau ein Jahr hat er ihn gehalten.
Ja, stimmt. Was?
Ne?
Ja, Sebastian, was sagst du?
Ja, also ich muss sagen, John Oliver fand ich gar nicht so schlecht in dem Match. Aber
ja, es wäre auch McCoy.
Aber wer auf die Idee gekommen ist, dass es eine gute Idee ist, Griffin McCoy in ein Match zu setzen, was von Emotionalität getragen ist, weiß ich nicht. Also, Griffin McCoy ist halt der amerikanische Budo, ne? Ist wrestlerisch absolut nicht schlecht, aber da kommt halt wenig rüber. Hat das ja auch in dem Match gemerkt, wenn du sagst, du, ja, man hat mir nicht so wirklich erklärt, warum die sich hassen und so. Ja, das ist auch, weil McCoy das nicht kann. Der kann ja nicht wirklich reden, der kann nicht wirklich irgendwas mit seiner Mimik ausdrücken und er hat, das Problem ist bei ihm, es gibt ja durchaus Wrestler, denen schon mal vorgeworfen wird, dass sie kein Charisma haben. Beispielsweise Timothy Thatcher. Oder auch Daniel Maccabi. Wo ich sagen kann, okay, bei einer gewissen Definition von Charisma verstehe ich das, aber die haben halt einen Appeal, weil die ganz klar was darstellen. Also bei Thatcher zum Beispiel so dieses No-Nonsense, sich auf das Wrestlerische konzentrieren, oder bei Daniel halt vor allen Dingen dieses Indie-Alternative-hafte und so auch so ein bisschen Punkrock-hafte und so. Und selbst wenn die dann vielleicht in der Wahrnehmung von manchen Leuten nicht so die krasseste Mimik oder so haben, strahlen die trotzdem was aus und gerade so ein Thatcher kann ja dann auch die Leute mitnehmen und Daniel kann das auch. Aber McCoy ist halt nichts.
Ja, das sind halt zumal dann auch noch, also ich sag mal, das, was diesen Leuten, die du jetzt als Beispiel genommen hast, vielleicht dann an Charisma und so fehlt, dafür sind das halt herausragende Wrestler, ne?
Ja, aber die haben auch trotzdem, die können trotzdem eine Connection mit den Leuten. Das ist auch immer so ein bisschen, wie definierst du Charisma? Hier, Sandmann, liebe Grüße an der Stelle, sagt zum Beispiel immer, ja, so Zetscher oder Daniel Maccabee, die haben kein klassisches Mainstream-Charisma, die haben Wrestling-Charisma.
Ja, das stimmt ja auch.
Ich weiß, was er damit meint, so. Und das hat McCoy halt auch nicht. Und so ist das Match dann hier solide, also es ist nicht schlecht, aber es ist halt 21 Minuten solide.
Ja.
Und das ist dann gerade in Kombination mit dem Match, was danach noch kommt, schwierig. Also das Positivste ist das, was Dieter schon gesagt hat. Es ist zumindest ein guter Start für die Turnierstory von Jordan Oliver gewesen. Das muss man sagen.
Ja.
Aber davon abgesehen, ja. Also 5,81 hat bei Cage Rage, ich habe 5 Punkte gegeben. Mehr war das für mich nicht.
Nee, würde ich zustimmen, so halt, gerade durch diese History erwartet man ja dann auch so ein gewissen was, wenn halt ehemalige Freunde, ehemalige Tag-Team-Partner aufeinandertreffen, dann hast du halt automatisch irgendwie einen gewissen Standard, wie es laufen soll halt, ne, irgendwie von Intensität, Emotionalität oder was auch immer halt, und hier hat's halt gar nichts davon. Tja, blöd gelaufen. Ja, dann kam Mark Bailey gegen Sasuke. Erstmal, ich fand's ja irgendwie geil. Ich hab's ja irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen typisch halt, GCW. Wir machen halt so ein bisschen so absurde Bookings, sage ich jetzt mal halt, weil wir es halt einfach können. Und als ich dann die Grafik gesehen habe oder das Announcement, The Great Sasuke ist beim Jersey Jacob, ich hab mich kaputt gelacht, aber auf die positivste Art und Weise, ich hab's halt irgendwie auch gefeiert. Weil The Great Sasuke, also klar, er ist eine Legende, aber er ist ja irgendwie auch ein Meme. Vor allem so in den letzten 10 Jahren geworden.
Ja.
Und erstmal fand ich es total witzig, dass sie dann bei den Announcements dann gesagt haben, ja, der Great Sasuke hier, der war im Original ein Super J-Cup. So als ob das so eine Lineage wäre, so, und der Jersey J-Cup gehört so in dieselbe Lineage wie der originale Super J-Cup, wo Leute wie der Great Sasuke, Jushin Thunder Liger und wie sie alle heißen drin waren. So als ob JCW jetzt diese Lineage so fortführt. Und gut, aber ist egal, ist geschenkt. Hab dann auch gedacht, so, okay, Sasuke gegen Bailey, das klingt irgendwie eigentlich ganz geil. Und Bailey kann dann irgendwie auch noch was Geiles mit dem raushauen. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass das hier Arbeitsverweigerung war, was Sasuke gemacht hat, aber viel Mühe gegeben hat er sich jetzt auch nicht, wenn wir ehrlich sind, oder?
Nee, der hat Paycheck abkassiert, hat 2 Bumps genommen und das Match ging auch 10 Minuten zu lang.
Das musst du ja halt auch mal sehen. Der Dude hat halt, ich meine, dass der halt keinen Bump nimmt in Form von, der frisst nicht Baileys Moonsault Double Knees auf dem Apron. Das ist ja fein, da sag ich ja nicht mal was gegen, ne? Die hätte ich selbst als Wrestler, der 25 ist, keinen Bock zu nehmen. Ne? Und Sasuke ist
halt. Was macht der aber im Laufe des Jahres? Er zieht sich ein Holzfass über den Körper und springt auf einen blanken Ringpfosten eine Swanton Bomb. Also
ja, genau, während rechts und links von ihm Shrek und Darth Vader sind.
Ja.
ja, ist richtig, ne? Und das war halt auch so, auch dieses halt so. Er hat da mittlerweile so ein bisschen so eine Mönch-Personalität noch an den Tag gelegt halt. Und dann auch diesen Spot. Er sitzt da halt und betet. Und steht dann jedes Mal wieder auf, wenn Bailey ihn umkickt. So halt, ja, ich weiß halt. Also ich fand ihn am zweiten Tag fand ich ihn besser.
Ja, ich auch.
Und, aber hier war so halt, ja, ich tu halt das, nicht mal das Allernötigste. Ja, wirklich halt, ich kassiere diesen Paycheck ab. Was meine, gut, okay, ist der Typ, muss niemandem mehr was beweisen. Aber dann macht daraus ein 8-Minuten-Match und keine 27.
Ja, eben.
So halt, ne, also,
Ich hab ne Quizfrage für euch.
Ja, bitte.
Der Great Sasuke wrestelt 33 Jahre. Was denkt ihr, wie viele Matches sind in der Cage-Match-Datenbank von ihm vorhanden? Also wie viele Matches hat er laut der Cage-Match-Datenbank?
Lass mich mal rechnen. Hm. 1900?
1998.
Oh! Ich hatte jetzt mal so gerechnet, vielleicht so 50, dann wären es irgendwie so 1600 oder 1700, vielleicht noch ein bisschen mehr, so. Nee, aber, Soll ich einmal kurz sagen, was ich zu dir das Traurige ist halt, dass man am zweiten Tag gesehen hat, dass er durchaus eigentlich noch kann, der Great Sasuke.
Ja.
Ich glaube, ich weiß nicht mal, ob das hier Arbeitsverweigerung war. Ich glaube, das war dem geschuldet, dass er sich halt selber pacen musste. Und dadurch, dass das Match so lang war, hat das, glaube ich, dann so ausgesehen wie Arbeitsverweigerung, aber das war halt, weil er eigentlich wusste, dass er so ein langes Match nicht mehr worken kann. Das gibt, weil am zweiten Tag hat das überhaupt nicht ausgesehen wie Arbeitsverweigerung.
Nee, das war auch viel besser.
Und das Match hier war halt so, da waren immer mal wieder ganz coole Momente drin, aber dann war ich, also ich war so für ein paar Momente drin und dann war ich wieder raus. Dann war ich wieder drin und dann war ich wieder raus. So. Also man hat durchaus im Ansatz gesehen, was das hätte werden können, wenn es halb so lang gewesen wäre.
Ja, definitiv.
Und wenn das, ich glaube, in 13 Minuten oder so, wäre das echt ein gutes, oder wäre das echt ein mehr als anständiges Match gewesen. Nur hier war halt sehr viel Fettrand am Fleisch, sage ich mal. Und den hättest du halt auch abschneiden können.
Ja, definitiv.
War nicht furchtbar, aber auch das wieder mehr als solide war das halt auch nicht. Also 5,35 ist ja in Ordnung.
Ja, total. Also das können wir dann ja auch schon mal vorwegnehmen, weil wir wollten ja da noch nicht genau auf alles gehen. Also ich fand das zweite Match auch echt besser. Jetzt auch nicht herausragend, aber so gegen Nick Wayne, das hatte irgendwie so eine, auch irgendwie eine bessere Dynamik, fand ich einfach auch so, ne, der junge aufstrebende Star gegen die große Legende irgendwie so, das hat irgendwie ein bisschen besser gepasst, finde ich dann. Und da hat dann Sasuke auch irgendwie mehr gezeigt, keine Ahnung, vielleicht hatte der da mehr Bock oder konnte das dann besser pacen, was auch immer, aber das war besser halt einfach. Und ich würde sagen, wir springen auch einfach mal direkt in Tag 2.
Ja.
Wir haben ja gerade schon angesprochen, dass Nick Wayne gegen Sasuke Match, das war gescheit. Ich fand tatsächlich noch Marsha Slamovic gegen Matt Mikowski ganz gut.
Ja.
So ein bisschen Submission Striking von beiden. Hatte dann hier auch eine vernünftige Länge mit nur 10 Minuten. Weil dann halt nur die Quarterfinals hält es dann vielleicht ein bisschen kürzer, wobei die waren gar nicht so viel kürzer. Das eine war 17, 14. Nee, okay, never mind.
Es war auch wieder nur das John-Oliver-Match. Auch im Halbfinale wieder 20 Minuten, 21 Minuten.
Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wie fandet ihr Alec Price gegen Janella? Da bin ich mir ein bisschen unschlüssig.
Ich sag's, wie es ist. Ich war froh, dass Price gewonnen hat. Ich weiß aber nicht, ob ich es 7,8 gut fand. Ich hab's gesehen, ich hab's wahrgenommen, aber es zog auch irgendwie an mir vorbei. Deswegen, ganz merkwürdig.
Ja, stimmt. Was sagst du, Sebastian?
Also für mich war's, also von mir war's das Lieblingsmatch von der ersten Runde. Also vom Quarterfinal, Entschuldigung. Also ich fand das tatsächlich am besten von den Vieren. Ich muss halt sagen, ich habe mir bei dem Match so ein bisschen gedacht, meine Fresse, ist da viel Charisma im Ring.
Das sowieso.
Also ich finde halt, man hat bei dem Match total gemerkt, warum die beiden das sind, was sie sind. Und deswegen hat mich das auch von Anfang an gepackt. Ich habe auch schon von anderen gehört, dass sie's, also Morbo zum Beispiel, der auch gesagt hat, das war gut, aber jetzt nicht so gut. Ich fand auch hier, die Länge war 14,18, war auch für dich in Ordnung. Also, ich muss generell sagen, von der ersten Runde, da ist dann so ein bisschen, das fand ich an Tag 2 auf jeden Fall besser. Da waren zumindest die Matches, die länger waren, hatten Grund, länger zu sein. Also, Oliver gegen Myron Reed zum Beispiel, das fand ich am zweitbesten. 17 Minuten, das ist auch so an der Grenze, sage ich mal. Aber da fand ich, hat Myron Reed auch deutlich spannender gewirkt, als er oft sonst wirkt.
Ja.
Da habe ich ihm die Emotionalität total abgekauft und ich finde, hier hast du richtig, also das war so ein bisschen das, was vielleicht Griffin McCoy gegen John Oliver schon hätte sein sollen oder so, keine Ahnung.
Sein müssen.
Oder sein müssen. Und das Schöne hier an dem Viertelfinale war, da war kein Match bei, was schlecht war. Und da war kein Match bei, wo ich sagen würde, also bei jedem Match sage ich, wenn da jemand sagt, das war für mich bestes Match des Viertelfinals, dann sage ich, oh, kann ich nachvollziehen. Das war alles, hatte alles seinen Reiz. Du hattest, wie gesagt, Price und Janela, wo die beiden Charisma-Bomben aufeinander trafen. Du hattest Slamovic gegen Makowski, was so ein bisschen technischer war und eine gute Kompaktheit hatte. Du hattest Nick Wayne gegen Great Sasuke, was so ein bisschen das der Clash der Generationen war. Und du hattest halt Oliver gegen Reed, was die Vorgeschichte hatte. Deswegen, das hatte alles irgendwie seinen Reiz.
Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst, finde ich.
Ja.
Für die Quarterfinals. Die Quarterfinals sind ja auch gerade bei sowas, wenn es halt dann Halbfinale, Finale und Finale gibt, sind so ein bisschen dann vielleicht auch die ruhigeren Runden des Turniers. Bevor es dann halt so Richtung Ende dann nochmal ein bisschen angehoben wird, sage ich mal. Kommen wir auch direkt nochmal auf die Halbfinale zu sprechen. Das Astronauts gegen Gresham und Bane Match haben wir ja schon besprochen. Das war Marshall Slamovich gegen Alec Price, das fand ich auch fein. Hatte hier dann auch eine entspannte Länge mit 12 Minuten, das war dann genau richtig, fand ich dann auch ganz gut soweit. Und das zweite war dann, oder würdet ihr da widersprechen oder würdet ihr da mitgehen? Wie, wie seht ihr das?
Das fand ich gut.
Fange ich mit.
Ich auch.
Und das zweite Match, das zweite Halbfinale war dann auch um den JCW-Teil, das war dann Jordan Oliver gegen Nick Wayne, also auch die beiden ehemaligen Tag-Team-Partner gegeneinander, die beiden vom East-West Express. Also es war besser als McCoy gegen Oliver, das auf jeden Fall. Aber ich fand, also es war auch nicht schlecht, es war gut. Aber auch da finde ich irgendwie da so da anhand, dass es halt die ehemaligen Tag-Team-Partner sind. Zwei Leute sind, die ja eigentlich sogar immer noch Freunde sind. Also dann also im Kayfabe und außerhalb vielleicht dann auch. Hat mir aber auch irgendwie so das so ein bisschen, so das Intensivere, das Emotionalere irgendwie so ein bisschen halt so gemerkt, okay, das sind Freunde, Tag-Team-Partner, die kennen sich gut so. Das hat mir dann so ein bisschen noch gefehlt tatsächlich.
Also ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Match wie beim Tech-Festival der WXW hatten wir dieses Match von Axel Tischer und Peter Tihani.
Ja.
Und da war es auch so, also hier bin ich jetzt quasi auf der anderen Seite, weil ich war hier von Anfang an drin bei Oliver gegen Wayne und fand es dementsprechend auch echt gut. Aber bei Tihani gegen Tischer, da fand es irgendwie gefühlt alle besser als ich, weil ich da irgendwie nicht so richtig reingekommen bin. Ich glaube, das ist hier auch so ein Match. Wenn du da reinkommst, dann ist das echt gut. Mir ist es doch nicht so lange vorgekommen, muss ich ehrlicherweise sagen. Anders als die langen Matches an Tag 1. Aber wenn du da, glaube ich, nicht reinkommst, dann kann ich auch verstehen, wenn man es nicht so gut findet.
Ja. Was ist deine Meinung, Dieter?
Ich bin da so zwischen. Ich fand's gut. Das Ding ist, ich habe das gestern angefangen zu gucken, bin dann eingepennt und habe das dann heute nochmal geguckt. Und sprich, ich habe dann irgendwie die ersten 7 Minuten zweimal gesehen. Und dadurch kam es mir heute so ein bisschen kürzer vor irgendwie. Aber es war gut, keine Frage. Aber mir fehlte da irgendwie was. Ich fand, aber ich muss sagen, das Finish super gelöst.
Ja.
Damit du Nick Rain nicht klar besiegst, sondern, yo, machst halt einen Submission-Move, der klopft halt ab, okay. Und das war aber auch eng gestaltet und ich find's aber auch konsequent, dass Oliver dann als Champion bei der 30. Verteidigung dann, also, dass er seine 30. Verteidigung dann im Finale machen durfte. Genau ein Jahr ja, nach dem Gewinn.
Das hat dann ganz gut gepasst, so zahlentechnisch, sage ich mal. Wahrscheinlich sogar dann eher so ein Koinzidenz als Absicht. Aber egal, was von beiden. Das war schon ganz cool, das stimmt. Ja, dann gab es danach noch ein bisschen Non-Tournament-Action. Es gab ein 12-Man-Tag-Team-Match. Mit dem Match den zweiten Tag habe ich einen Zweiteil geguckt. Da habe ich dann nach dem Oliver-Nick-Wayne-Match ausgemacht. Ja. Weil ich dann zwischendurch dann nochmal so ein bisschen was musste wie arbeiten, leider. Und dann habe ich mit dem 12-Man-Tag-Match angefangen. Und ich habe direkt so, weil Sebastian, wir hatten vorher über die Show geschrieben und ich meinte so, ja, ich habe noch nicht ganz alles gesehen. Und dann schicke ich ihm so eine Nachricht, sag so, ja, ich habe jetzt angemacht und da geht direkt das 12-Man-Tag-Team-Match los. Ich habe direkt keinen Bock mehr. Ich will am liebsten direkt wieder ausmachen. Und dann meinte sie, ja, aber das war okay, guck's dir ruhig an. Und dann meinte sie, ja, okay. Und es war dann auch ganz so, also es war Ellie Catch, Cole Redrick, die Los Macizos, Man Like the Reese und Mr. Danger gegen das Team, was mit der Zack Ryder WWE-Theme rauskam. Charles Mason, Griffin McCoy, Jack Cartwheel, Jimmy Lloyd, Kerry Morton und Tony Deppen. Das war dann das Match, was ich eben schon angesprochen hatte, wo dann Scarlett Donovan halt Perro rausgeworfen hat und dann hat sie durch MLJ noch quasi dann verkündet, wenn Perro in das Match eingreift, dann wird Charles Mason disqualifiziert. Und also, da muss ich doch dann sagen, das war dann doch ganz lustig, als sie dann halt gegen Ende alle ihre die WWE-Finisher rausgepackt haben. Tony Deppen mit dem Rock Bottom. Ich glaube, Griffin McCoy war es mit dem Five Knuckle Shuffle. FU-Ansatz dann. Ich glaube, einen Stunner gab es auch.
Ja, von Stunner gab es ja von Scarlett Donovan.
Genau, ja. genau. Von ihr gab es den Stunner gegen, ich glaube, gegen Tony Deppen. Nee, dann gegen Mason. Genau, wie Mason. Ja. Tony Deppen hat sich das Bier geschnappt aus der ersten Reihe, hat damit einen Suicide Dive gemacht. Das war auch geil. Also, hier waren sie schon. Das ist sowas, das wünsche ich mir eigentlich mehr von diesen GCW Scramble Matches halt, dass man da ein bisschen kreativer halt ist und nicht einfach nur das alles abarbeitet halt. Und klar, du kannst jetzt halt auch nicht Full Comedy oder so in jedem Scramble Match geben, aber so hin und wieder finde ich das, glaube ich, doch mal ganz lustig, wenn man das dann eher mal machen würde. Und. Ja, dann auch ganz lustig, als dann die Heels irgendwie alle ihre Gegner im Submission-Move haben und Jack Cartwheel ist da im Hintergrund und schlägt einfach ein Rad nach dem anderen, während die anderen alle in Submission ansetzen. Da muss ich sagen, da hatte ich dann doch mehr Spaß mit, als ich dann doch zugeben muss oder zugeben würde. War dann irgendwie doch ganz lustig halt. Mit 16 Minuten vielleicht auch ein bisschen lang für sowas, aber overall war es doch ganz lustig.
Ja, ne, ich hab's ehrlich gesagt quasi geskippt, bis aufs Finish, weil ich gesagt hab, nee, ist jetzt nicht turnierentscheidend, das klemm ich mir, genau wie das GCW World Title Match.
Wirklich, ja.
Und, ja.
Ja, also ich fand halt, dieses 12-Man-Tag-Match, das hat mir halt so viel mehr Spaß gemacht, als es eigentlich jedes Recht so hatte.
Ja, ist richtig.
Also, vor allen Dingen, das war ja auch noch, also das, was du gerade beschrieben hast mit dem Scarlett Donovan gibt Charles Mason den Stunner, das ist so ein bisschen so, sie hat endlich das gemacht, was wir alle immer schon machen wollten.
Ja, ja.
Das war ein sehr kathartischer Moment nach dem Motto, endlich kommt er, was er verdient. Das hat man auch in der Halle gemerkt. Und vor allen Dingen diese Aktion von Deppen mit den zwei Bier, wo er nach draußen springt, das war ja auch kurze Zeit später, das war glaube ich 20 Sekunden später oder so, 30 Sekunden später. Also das waren für mich so die besten, ich weiß nicht, 30, 40 Sekunden vom Wochenende, das fand ich großartig. Ja, und das war einfach so unglaublich positiv bescheuert, dieses Match, mit diesen ganzen WWE-Moves und so. Das war halt so bekloppt und es hat halt auch vielen Leuten geholfen, also wesentlich unterhaltsamer zu sein. Also in dem Match hat mir halt ein Kerry Morton oder ein Griffin McCoy oder ein Charles Mason halt viel besser gefallen als sonst.
Ja, richtig. Das Match danach war aber leider nicht so unterhaltsam. Und zwar war es Blake Christians World Title Open Challenge, die dann angenommen wurde von Homicide. Ich muss dir sagen, also erstmal halt, ne, okay, klar, du willst an so einem Wochenende halt auch dann deinen World Champion halt haben. Aber erstens ist es ja eigentlich offizielle JCW-Show, das heißt, theoretisch brauchst du auch kein GCW World Title Match. Also ich sag's jetzt einfach ganz klar heraus. Für mich ist einfach Blake Christian kein guter World Champion bei GCW. Weil, und das ist vielleicht nicht mal unbedingt sein Fehler, weil er ist ja ein guter Wrestler. Oder er ist ein sehr guter Wrestler. Er ist ja an und für sich auch kein verkehrter Heel. Aber du machst halt irgendwie auch nicht wirklich was mit ihm. Also, der hat den Titel jetzt, warte mal, lass mal kurz gucken, wie lange der den Titel hält. Der hat den Titel seit Juni. Also jetzt auch schon über ein halbes Jahr. Und ich erinnere mich jetzt an keine wirkliche Storyline, die der hatte, um diesen Titel. Also abgesehen von der kleinen, wo er den halt gewonnen hat. Und der hatte auch, glaube ich, zwei Main Events oder sowas, wo er den Titel verteidigt hat. Das alle anderen Matches waren kein Main Event.
Genau.
Was ja irgendwie auch ein bisschen zeigt, traust du es ihm nicht zu oder warum machst du es nicht?
Der hatte jetzt seit dem Ding hatte der 33 Verteidigungen und wenn ich dann gucke, das waren dann, ich nehme einfach mal so ein paar raus. So, bei der einen Show gegen Richard Holiday war es das sechste Match von 12. Und das zieht sich so ein bisschen durch. Da war es auch kein Main Event, da war es auch nur das drittletzte Match, weil du im Main Event Andrade gegen Joey Janela 30 Minuten bringen musstest.
Ja, natürlich.
Und ja, dann beim Holiday Special war es der Main Event, aber weil es geschuldet war. Genau, gegen Mido Extremo war es da der Main Event. Nee, war auch nicht der Main Event, weil danach kam, gab es den Duo Die Rumble. Und dann gab es das Deathmatch zwischen Kazai und Gage.
Ja, ich meine, wenn es mal halt ab und zu, wie bei sowas Kazai gegen Gage, ich meine, das ist klar, dass du sowas halt allein von der Ansetzung halt, das muss ja in Main Event packen, das ist ja auch okay, wenn das mal die Ausnahme ist oder sowas halt, ne? Aber ich habe das irgendwann auch mal geguckt, ich glaube, der hatte 2 oder 3 Matches, wo er halt im Main Event stand, als der World Champion der Company, der größten Indie-Company.
Ich habe mir jetzt von seinen 6, ich habe jetzt von seinen 30 Titelverteidigungen mir 6 angeguckt, einer war Main Event.
Ja. Und ja, und wie gesagt, er hatte halt auch kaum irgendwie eine große Storyline oder sowas um den Titel. Und klar, Homicide ist cool. Homicide ist auch eine Legende. Der hat halt viel fürs Wrestling gemacht, auch gerade so diese Tri-State-Region und sowas halt. Da brauchen wir alles nicht drüber reden, das wissen wir alle. Aber mir gibt der dann auch irgendwie, erstens im Jahre 2024 brauche ich keinen Homicide mehr. Und vor allem dann auch nicht in so einer random Titelverteidigung von Blake Christian, nur damit du halt eine Titelverteidigung auf der Karte, damit du halt sagen kannst, ja, Blake Christian hat dann halt in seiner 12.000. Titelverteidigung Homicide besiegt. Ja, schön, ist cool, aber ja, eigentlich nicht so cool, aber nee. Ja, brauche ich dann halt nicht irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das anders, aber mir gibt das dann irgendwie nicht so viel.
Das Problem ist halt, das Problem nicht, bin ich bei euch, gar nicht bei Blake Christian selber, sondern bei der Art und Weise, wie er halt gebookt wird.
Ja.
Genau. Und der Punkt ist halt, also ich sehe das so ein bisschen so, das ist so das andere Ende des Kontinuums, der andere Pol quasi, was wir zum Beispiel bei der GWF gesehen haben, weil als Mike Bailey das erste Mal bei der GWF war, haben ja in diesem Jahr, haben ja alle gesagt, boah, warum haben die denn in so ein Match gebookt? Und dann haben halt viele auch gesagt, ja, der Punkt ist halt, die Chairs, die denken halt noch sehr oldschool und die setzen halt die Stories über alles andere, weswegen die dann halt sagen, ja, nee, wir booken jetzt nicht einfach mal irgendein geiles Match, weil der halt da ist, sondern die Story ist wichtiger und dann muss der Flying quasi untergeordnet werden. GCW ist genau die andere Ecke. Bei denen ist das so, dass Brett, oh, ich bekomme irgendwelche geilen Leute, die setze ich ins Main Event. Und was halt so für, also irgendwelche geilen, ich sag mal Fly-Ins, die nicht unbedingt Fly-Ins sein müssen, aber sagen wir mal Gaststars. Und dabei bleibt dann halt der eigene Champion auf der Strecke und kriegt dann einfach immer nur so, also, ich sag mal so, dass er halt in Atlanta zum Beispiel gegen Tank gewrestelt hat, weil Tank mag ich halt, kenne ich, kommt aus der Region, ich bin South East Fan, fand ich ja cool. Aber das haben die 4-5 Mal gemacht, dass sie dem einfach immer irgendwie ein Regionales vorgeworfen haben. Er hat dann in Illinois gegen Warhorse gewrestelt, weil der aus der Region kommt. Der hat in Seattle, glaube ich, gegen Chef gewrestelt, weil der aus der Region kommt. Das haben die halt mehrmals gemacht, dass die einfach Leute hingeworfen haben, weil die halt aus der Region kommen. Oder ihm gar so Leute hingeworfen haben wie Little Guido oder so. Ich weiß gar nicht mal, ob das ein Title-Match war. Ich glaube aber ja. Das ist dann halt auch so eine Sache. Wenn du sagst, der hatte, du kannst dich an keine Storyline erinnern, ja, weil der auch keine Storyline war. Und das Problem ist, es war nicht nur keine Storyline, es war auch oft überhaupt keine Herleitung, warum überhaupt jemand einen Title-Shot bekommen hat. Das war so gefühlt, ja. Bobo hat irgendwie gesagt, ja, als nächstes kriegt der Hausmeister vom Hammerstone, vom Hammerstein Ballroom oder der Hausmeister von vom Venue, wo sie immer sind mit GCW hier Showboat. Kriegt da irgendwie einen Title Shot. Weil das ist halt nicht mal so, dass da Leute Turniere gewinnen oder so. Das wäre ja so das Mindeste, wenn man schon keine Story hat oder sich sonst irgendwie sportlich qualifizieren. Der ist halt einfach so. Das ist halt ja, alles total uninspirativ. Und das Match hier, das, ich kann verstehen, dass man ein Match irgendwie mit Homicide macht an so einem Wochenende. Einfach wegen seiner Stellung, ist okay. Dann sollte das aber halt irgendwie Non-Tournament-Action sein. Und ich muss auch ehrlich sagen, Homicide in 2024, da habe ich halt auch nicht mehr die höchsten Erwartungen.
Nee, und das kommt noch vor allem hinzu. Das ist halt noch vor allem entscheidend, meines Erachtens.
Genau. Und für Homicide 2024 war das Match auch völlig in Ordnung. So, wenn es halt irgendein Midcard- oder Undercard-Match gewesen wäre. Aber wenn du sagst, das Title-Match ist halt in Ordnung und es ist für mich auch das schwächste Match hier auf der Card, das ist halt das Schwierige.
Ja. Ja, und das ist halt, ne? Da haben wir, glaube ich, auch privat drüber gesprochen. Das ist jetzt keine Ahnung. Du machst halt Homicide gegen Tony Deppen oder sowas halt auf der Card. Dann beschwert sich halt auch geil. Also es wäre wahrscheinlich sogar noch das bessere Match gewesen, aber weißt du, dann beschwert sich halt keiner, weil ich sage mal in Anführungszeichen, es ist halt ein random Indie-Match auf der Card. Das ist halt halt okay, du nickst es halt ab, hat halt keine große Relevanz und fertig halt, ne? Aber das ist halt hier um den World Title und dann hast du halt irgendwie doch so einen gewissen Standard oder Anspruch dann halt, ne?
Und der ja. Punkt ist halt auch, das ist auch wieder so eine Sache, sie zeigen ja, dass sie es können, weil der JCW-Title ist viel besser gebookt.
Ja.
Da hattest du teilweise richtig coole Matches und auch was alles Jordan Oliver macht, auch dass er den da mitnimmt, dass, wie man auch zum Beispiel Jordan Oliver gegen Menders aufgebaut hat, das fühlte sich alles richtig big an. Und das fühlte sich halt alles viel wichtiger an als der GCW-Title. Und das ist dann irgendwie komisch, wenn man bedenkt, dass JCW ja eigentlich der Subbrand ist.
Ja. Ja, von daher, also es gibt so ein paar Dinge, da muss ich irgendwie GCW. Es ist auch mal die Frage, was ist denn der Approach? Also dann, bei denen ist es wirklich,
Geld,
wie du schon sagst.
Geld verdienen.
Ja. Ja.
Also, du, wir hatten ja mal 2022 oder 22 müsste das gewesen sein. Weiß ich auch gar nicht mehr. 21 oder 22. Hatten wir auch die Langeweile, dass wir fast alle GCW-Shows gesehen haben.
Und. Ist noch da? Ah, okay.
Ja, wir haben 2021 fast alle GCW-Shows gesehen.
Ja, Respekt, dass wir das gemacht haben, also.
Und. Das ist halt besoffen.
Ja, und damals musstest du die ja auch noch kaufen, das ist ja jetzt nicht mehr so, Gott sei Dank.
Genau.
Also, Jetzt hast du die ja einfach, also das habe ich nämlich nie gemacht. Also das Einzige, wo ich das gemacht habe, war am Mania-Wochenende. Deswegen habe ich auch damals nicht so viel GCW geguckt, weil es mir das einfach nicht wert war. Da haben sie aber, glaube ich, auch selber irgendwann gemerkt, dass das sich halt nicht rentiert. Und jetzt ist das ja auch alles ganz easy. Ich weiß gar nicht, ich habe noch so diesen alten Deal. Ich glaube, das haben sie zwischendurch mal geändert. Aber ich glaube, ich zahle irgendwie 6 Euro oder so für Fight Plus. Ich glaube, irgendwie sowas ist das. Das ist völlig in Ordnung. Dafür kannst du
ja,
es auch gucken.
Ja, ich zahle auch 6 Euro dafür, genau.
Genau. Das klar wollen sie Geld verdienen, aber du verdienst halt auch vor allen Dingen dann Geld, wenn du deine Nische findest und wenn du das findest, was du quasi sein willst. Und das finden sie halt in meinen Augen nicht. Also sie sind so Indie-Mainstream.
Ja, das ist halt zu groß für Indie, zu klein für Mainstream.
Genau, und das ist halt so ein bisschen das. Und was ich halt auch immer noch, ich meine, inzwischen kann man die Shows, wie gesagt, in dieser Twitter Plus Subscription ja. Gucken. Deswegen, inzwischen ist es auch nicht mehr so teuer, wenn du wirklich sagst, ich will jetzt jede GCW-Show gucken, das kannst du schon machen. Aber es geht halt gerade, wenn du die Breite gucken willst, zeitlich gar nicht. Das ist immer noch viel zu viel. Ja. Ich finde, das ist halt auch so ein bisschen unappealing, weswegen ich da auch immer nur so, ja, ich gucke halt die Mania-Wochenende-Shows, ich gucke die Match-Tournaments und ich gucke halt dann immer so ein paar ausgewählte Jersey Jacob und dann schon mal Sachen, wenn die irgendwie empfohlen werden oder wenn sie mit der Comic-Con Hall sind oder sowas oder bei der Deutschland-Show, wo ich nicht in der Halle war. So, aber abgesehen davon ist mir das auch einfach viel zu viel und dafür ist es auch dann oft, weil sie haben immer so ein bisschen regionale Einfärbung drin, das finde ich auch gut, also dass die Shows dann in ja, zum Beispiel in Atlanta ein bisschen anders aussehen als die Shows in Seattle oder so. Aber gerade die Shows, die dann im Kernland stattfinden, da ist es dann auch manchmal ziemlich ähnlich.
Ja.
Ja. Ja, es ist richtig. Aber ich gehe auch nicht davon aus, dass das eine Formel ist, die sich ändern wird.
Nee. Wie gesagt, ich sag ja, Geld verdienen.
Ja, genau, es scheint ja irgendwie zu funktionieren und sowas halt. Von daher, ja.
Du, wenn ich allein gucke, die haben bis zum Sekunde von hier an von der ersten Show diesen Jahres bis zur aktuell angekündigten Show, die am 16. Juni stattfindet. Wir reden von 26 Shows in 6 Monaten. Klar hast du das Mania-Wochenende dazwischen, ja, aber dennoch. Wir hatten jetzt den Jersey J-Cup, die machen nächste Woche Samstag direkt weiter. Dann haben sie eine Woche Pause, dann machen sie wieder 3 Shows. Dann haben sie am Mania-Wochenende haben sie wieder so ein Atlantic City-Wochenende. Wo Ruji Ito kommt und Abdullah Kobayashi. Und diese Show ist auch verrückt. Du hast bis jetzt Danhausen gegen Charles Mason.
Oh Gott, du Scheiße.
Nick Gage gegen Ruji Ito und Abdullah Kobayashi gegen Matt Tremont. Alles bei einer Show. Viel Spaß.
Ja, gut.
Und bei der Show drauf hast du dann Abdullah Kobayashi und Ruji Ito gegen Los Machizos.
Ja.
Und Casey Cattell, also Casey Kirk gegen John Ray Murdoch, ja. Also die sind halt nur am Ballern und klar, jetzt dann, ja, wir machen eine Show, wir machen eine dicke, dicke Show, wo wir noch nie waren, ja, in Rochester, weil da halt Lauderdale herkommt. Und weißt du, wen sie dafür angekündigt haben? Cheech and Claudi. Und Colin Delaney.
Ja.
Und Jacob Fatu. Und Microman.
Microman ist auch so ein Phänomen, Alter.
Als ich das mit Cheech and Claudi und Colin Delaney gesehen habe, habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, so die frühen 2000er wollen ihre ID-Cards zurück.
Weißt du, wann ich mal Up in Smoke, also Cheech and Claudi, gesehen habe? 2010 bei der WXW.
Ja, stimmt.
Das war die Zeit, wo sie auch bei Chikara waren, ne?
Genau.
Ja.
So, ja, aber lass uns mal auf ein Main Event kommen. Wir haben 8:30, ich hab Hunger.
Genau.
Yes.
Main Event war dann das Turnierfinale um den Jersey J-Cup und den JCW-Title. Der Champion Jordan Oliver trifft auf Marsha Slamovic. Da würde ich auch sagen, das war ein wirklich gutes Match. Ein schönes Hin und Her von den beiden. Die passen auch gut zusammen, die beiden, finde ich. Und ja, das fand ich fantastisch. Und dann auch am Ende mit Marsha Slamovic als Siegerin. Wo ich, also overall klar bin ich damit fein, weil Marsha Slamovic ist eine hervorragende Wrestlerin. Wo ich mir aber so overall vielleicht sogar ein bisschen gewünscht hätte, dass man vielleicht jemand anders den Turniersieg gegeben hätte. Am liebsten natürlich wäre es immer, wenn du jemanden irgendwie jung, aufstrebend irgendwie elevaten würdest mit sowas. Da hat es jetzt niemand wirklich im Turnier. Jetzt vielleicht, von daher geht es halt klar, also jemand wie Marsha halt einen Titel zu geben, ist immer gut. Von daher ist es überhaupt nicht verkehrt und wie gesagt, ich fand es ein gutes Match und auch ein würdiges Finale.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war vielleicht sogar mein Lieblingsturniermatch insgesamt. Ja. Ich fand vor allen Dingen, das Ende war richtig stark. Ich finde, das war sehr dramatisch und dann auch das Finish, das war super gemacht. Das war jetzt kein Match of the Year oder so, aber das war wirklich ein gutes Match. Wie du sagst, ein würdiges Finale. Ich finde es tatsächlich sogar ziemlich gut, dass Marsha gewonnen hat, weil das zeigt, auch wenn sie nicht mehr GCW-Champion ist, dass die Promotion doch sehr auf sie setzt. Ich find's gut, dass man jemanden da so als Regular etabliert und auch als Main-Event-Player, möchte ich das fast sagen. Und irgendwie, das ist auch so ein bisschen so Symbiose. Also, Masha hilft dem JCW-Titel und der JCW-Titel hilft auch mit seinem steigenden Prestige auf Masha. Insofern finde ich, ist das auch ein positives Zeichen, wenn man sagt, hier, eine von unseren Top-Leuten, die jetzt schon den zweiten größeren Titel gewonnen hat, der, wie gesagt, im Moment für mich relevanter ist als der JCW World Title, ist halt eine Frau mit Masha. Das finde ich eine super Message und sie ist auch für mich inzwischen eine der absoluten, ja, Stützen von GCW.
Das auf jeden Fall. Ist ja auch generell wahrscheinlich Top 5 Indie-Wrestlerin, Wrestler, also geschlechtsunabhängig überhaupt.
Ja.
Sie ist halt schon ziemlich gut, ne? Oder ja. Von daher ist es natürlich auf jeden Fall verdient. Klar, so jemanden als deinen Top-Champion, als dein Aushängeschild zu haben, da machst du nichts mit verkehrt. Und dann kann sie ja auch fürs Techfest-Wochenende bei der GCW-Show sein und am Techfest teilnehmen. Hat sie uns ja versprochen. Nein. Jetzt stell dir aber mal vor, du bist halt Promoter im UK und promotest für nächstes Wochenende irgendwie ein Titelmatch von Jordan Oliver und dann kommt Jordan Oliver einfach wieder und hat gar keinen Titel mehr. Ja, blöd, ne? Nein, also ich meine, es ist ja GCWs Titel, aber ich find's irgendwie witzig, dass er halt wieder in die USA fliegt und wenn er dann wieder zurückgeht, um seine Tour fortzusetzen, dann hat er keinen Titel mehr. Es ist schon, hat eine leichte Ironie.
Ich glaube aber auch nicht, dass das von Anfang an so geplant war.
Ja, wahrscheinlich nicht. Also, der hat jetzt nicht den Leuten gesagt, so, ja, ihr könnt jetzt mich nicht mehr in Titelmatches booken, weil ich den dann bei GCW demnächst verliere oder sowas. Das ist wohl, ja, wird wohl eher nicht so sein.
Nee.
Ist richtig. Aber ja, das war die Jersey J-Tasse. Gibt es noch irgendwas, was ihr zu diesem Turnier oder zu diesen Shows gerne loswerden wollt? Dann haut gerne raus.
Nee, soweit alles gesagt. Solides Ding, war, hat Spaß gemacht. Bisschen ein paar Längen, aber gerne wieder.
Ich muss ehrlich sagen, ich fand Tag 2 deutlich besser als Tag 1.
Ja, auf jeden Fall.
Ich muss sagen, Tag 2 fand ich echt gut. Da habe ich auch, also außer Ray Christian gegen Homicide, wobei ich da eher zu meckern habe, dass das halt ein Title-Match war. Das Match selbst war solide. Aber das war das, was ich am größten zu meckern habe. Und ein, zwei Matchlängen noch, wobei das hier deutlich harmloser war als an Tag 1. Deswegen Tag 2 kann ich nicht meckern. Tag 1 ist schon ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Ja.
Ja.
Ja, juti, juti, juti. Dann, liebe Leute von heute, das war unsere Review zum Jersey J-Cup von GC, JCW, whatever. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Kollegen, bei Sebastian, unserem Gast, und natürlich auch bei Dida.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Immer, immer gerne. Du bist jederzeit herzlich willkommen bei uns.
Ich und bin dann der Shihiro Irie hier.
Genau. Und ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.